Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Eine Folge heute, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Ich habe nämlich einen Gast bei mir, den ihr auch schon gehört habt und euch vielleicht erinnert, war auch eine spannende Folge zu einem ganz anderen Thema als heute. Das Thema heute ist 5 klassische Fehler in Web-Applikationen. GoSecurity testet ja auch für die Kunden immer wieder Web-Applikationen auf Schwachstellen und Fehler. Und manchmal passiert es natürlich, dass wir Dinge mehrmals sehen, immer wieder dieselben. Und genau darum soll es heute auch gehen. Und da habe ich mir eben, wie schon angeteasert, Expertenhilfe geholt, nämlich jemand bei GoSecurity, der sich in diesem Thema oder die sich in diesem Thema, jetzt wisst ihr schon, wer das sein könnte, ganz besonders gut auskennt. Es ist Annika Salzmann. Hallo Annika.
Hallo Sandro.
Annika, ich habe gesagt, du kennst dich sehr gut aus in diesem Thema. Du bist schon ungefähr 3 Jahre jetzt bei GoSecurity und kommst ursprünglich aus der Welt des Programmierens. Also du hast selbst auch schon einige Applikationen entwickelt und eben auch Web-Applikationen und hast dadurch sicher auch einen Blickwinkel auf solche Dinge, der dann eben auch hilft, solche Schwachstellen nicht nur zu finden, sondern auch zu verstehen, wie entstehen sie, was ist genau das Problem und was solltet ihr, wenn ihr Web-Applikationen entwickelt, eben nicht tun? Und darum geht's heute.
Genau, ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, dann starten wir doch. Ich habe dir ja die Aufgabe gegeben, 5 Fehler. Und ich habe es auch so erwartet, du bist gekommen und sagst, Sandro, ich habe 8 oder 10, ich habe mehr. Wir haben uns versucht zu beschränken. Wir haben aber auch dann darüber gesprochen, es gibt ja viele solche Klassifizierungen, auch gerade von Schwachstellen bei Web-Applikationen. Und vielleicht auch du, der gerade zuhört, denkst, ja, aber da gibt's doch schon was, da gibt's doch so eine OWASP Top 10.
Ja,
was
genau
sagt die eigentlich genau aus, Annika?
Also die OWASP Foundation, also eben das Problem, das wir uns gerade stellen, eben dass man so die Top-Web-App-Schwachstellen finden will, das sind wir nicht die Einzigen, die uns diese Frage gestellt haben. Es gibt da die OWASP Foundation, die eigentlich so alle paar Jahre mal eigentlich so sammelt, welche Schwachstellen das man sieht und welche das so bei den Web-Applikationen am meisten vorkommen. Also die haben da auch eine sehr rigorose Klassifizierung eigentlich, also nach den Schwachstelltypen, da gibt es da ganz verschiedene, oft sehr theoretische auch Klassifizierungen. Ich denke eben, weil jede Web-Applikation etwas anders ist, man hat da oft nicht die gleichen Probleme, also es ist sehr schwer, die alle auf einen Nenner und unter einem Dach eigentlich zu bringen.
Ich höre dann auch häufig, hey, wir wollen einen Penetration-Test machen nach dem OWASP-Standard. Also, OWASP-Standard, was meint ihr genau? Weil es ist nicht ein Standard jetzt, um Penetration-Tests durchzuführen. Man kann es aber natürlich zur Hand nehmen und sagen, hey, ich will explizit auf diese Top-10-Schwachstellen testen. Aber wir werden dann auch noch ein wenig darauf kommen. Das ist dann am Schluss eben trotzdem sehr umfassend, weil manchmal ist es auch gar nicht so einfach, die einzuordnen, oder Annika? Es war jetzt auch bei der Ordnung dieser 5 Themen, das ist gar nicht so einfach.
Ja, weil schlussendlich gibt es ja verschiedene Arten, wie man solche Schwachstellen anschauen kann. Also eben entweder klassifiziert man sie, wie sie entstehen, also wo der Fehler jetzt beim Programm ist oder eben was die Auswirkung ist. Also ob man da einfach selber Injections machen kann oder ob man da Daten auslesen kann, die man eigentlich nicht auslesen sollte. Also es gibt da verschiedene Arten, wie man das so klassifizieren kann eigentlich. Darum, ja, keine einfache Aufgabe.
Gut, und jetzt wollen wir dann langsam starten mit Fehler 1. Vielleicht noch ganz kurz zum Verständnis auch für euch. Eine Webseite kann ja einfach sein, man nennt das häufig, auch wenn das heute nicht mehr 100% korrekt ist, aber eine statische Webseite im Sinne von, ich habe einfach zum Beispiel 1, 2, 3, 5 verschiedene Seiten, da steht, das ist meine Firma, das ist meine Telefonnummer, das bin ich, das mache ich, fertig. Ich habe nicht mal ein Kontaktformular, ich habe eine E-Mail-Adresse drauf und ich habe eine Telefonnummer drauf, mehr nicht. Da kann man in der Regel ziemlich wenig tun, außer man könnte jetzt einen Webserver selbst angreifen natürlich und dann die Webseite verändern, auf diese Art und Weise. Aber meistens sind Webseiten ja heute viel umfassender, eben Web-Applikationen. Ich kann mich vielleicht sogar irgendwo anmelden, ich kann was hochladen, ich kann wieder was runterladen, ich kann was eingeben. Und da sind wir bei Fehler Nummer 1. Das ja, genau. ist gefährlich, wenn ich was eingebe und die Applikation nimmt das einfach und arbeitet einfach damit. Warum ist das gefährlich? Genau. Oder Fehler Nummer 1 vielleicht, fehlende, mangelnde Input-Validierung.
Genau, also eigentlich ist ja, wie wir mit einer Webseite oder einer Webapplikation interagieren, eigentlich genau gegeben durch, wo kann ich klicken, wo kann ich meinen Input einfließen lassen. Und man muss ja natürlich immer davon ausgehen, dass Benutzer auch bösartige Absichten vielleicht haben und dann eben vielleicht, ja, wenn man jetzt ein Formular hat zum Beispiel mit Inputs, dass da auch Sachen eingegeben werden können, die böse sind oder mit der Absicht eingegeben werden, dass da entweder halt falsche Daten eingegeben werden oder wenn es halt ganz schlimm kommt, dass man da den Server dazu bringt, etwas zu machen, was eigentlich unbeabsichtigt ist. Also das, denke ich, sieht man sehr oft. Also das ist auch so ein bisschen die Grundlage für die großen Schwachstellen, die man vielleicht auch als jetzt nicht Techie unbedingt kennt, das eben wie Cross-Site-Scripting, wo man da wirklich eigentlich Code eingeben kann, also in ein Field, das auf der Webseite vorhanden ist, oder auch ja dann den Server eigentlich dazu bringt, diesen Code dann auszuführen. Also das ist wirklich die Essenz dahinter, wenn ich das so kurz fassen will, ist eigentlich, dass man wirklich immer zuerst überprüfen muss, was hat der User eingegeben und ist das sicher? Und das wird halt oft nicht gemacht, wodurch halt ja eben Cross-Site-Scripting oder SQL-Injections entstehen, weil da der Server eigentlich mit einer Art des Inputs arbeiten will, aber der User eigentlich eine ganz andere Art des Inputs eingeben kann und der Server das einfach nicht prüft.
Es gibt ja so das ganz einfache, ich nenne es mal Schulbeispiel, wo man sagen kann, ja, ich kann suchen, sagen wir in der Webseite, da gibt es irgendwelche Mitglieder, ein Mitgliederverzeichnis und ich kann jetzt suchen nach dem Sandro Müller. Gibt das ein Sandro Müller und sagt, ah, den gibt's hier, schau mal, und hier ist, keine Ahnung, seine Adresse oder was auch immer so. Und im Hintergrund, damit das funktioniert, wird das ja in einem Befehl verpackt. Also da heißt es irgendwie, hey, geh in diese Datenbank und such mal in diesem Feld Nachname nach Müller, irgend sowas. Mhm. Also das heißt, was ich eingebe, wird diesen Befehl eingepackt. Jetzt sind diese Befehle meistens ja, oder die Sprache, um solche Befehle ausführen zu können, sehr komplex. Also ich kann nicht nur sagen, such nach Sandro Müller, sondern ich kann da vieles verknüpfen, solche Befehle. Und dann kann ich eben dort so tricksen und sagen, such nach Sandro Müller und gib mir doch noch das Passwort des Administrators aus.
Genau, ja.
Und genau das sind solche Dinge, die, also sehr, sehr vereinfacht dargestellt, das Passwort sollte auch nicht im Klartext dort drinstehen natürlich, aber einfach, dass ich mal verstehe, das sollte ich prüfen, hat er wirklich nur einen Namen eingegeben oder hat er wieder was eingegeben, das wieder aussieht wie ein Befehl? Das ist das
Thema,
oder?
Genau, also im Hintergrund gibt die Web-Applikation ja auch eben die Suchanfrage dann weiter an die Datenbank. Und das ist so die Schnittstelle, die man eigentlich da ein bisschen ausnutzen will. Man präpariert eigentlich etwas, das dann der Datenbank sagt, ja, aber eigentlich will ich etwas ganz anderes. Also es ist da eben wichtig, wie man den Input des Users auch verarbeitet, eben also Validierung sicher, aber auch wie man dann mit den Daten umgeht. Also ob man die einfach ungefiltert dann weitergibt an die Datenbank, ist die eine Sache natürlich, was sicher nicht zu empfehlen ist. Und die andere Art ist dann eben, dass man das bereinigt. Also dass man sagt, okay, wir geben das jetzt so sicherer dann in zum Beispiel einen Parameter, den nicht einfach direkt den String des Users oder halt die Eingabe des Users direkt an die Datenbank weitergibt, ohne dass man da noch irgendwelche Säuberungen durchführt oder so. Also das sind so ein bisschen die zwei Aspekte, hätte ich gesagt. Also Validierung und auch, dass man das bereinigt nachher noch, also nicht direkt weiterleitet.
Und eigentlich im weitesten Sinne auch so ein bisschen in das Thema geht ja dann das Cross-Site-Scripting, genau. Das sogenannte. Da geht es ja dann darum, ich gebe auch einen Code ein, nicht unbedingt, dass ich das Passwort des Administrators erfahre in dem Moment, sondern meistens geht es dann eher darum, die Anzeige der Webseite zu beeinflussen. Also ganz einfach gesagt, nee, aber die Hintergrundfarbe soll dann bitte rot sein und nicht mehr weiß.
Genau, also das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ein harmloses Beispiel, weil
ich bin ein harmloser Mensch.
Genau, weil ja eben, also das Problem ist dann wirklich, dass man nicht beeinflussen kann, was der Browser macht. Und im Browser sind ja auch wichtige Daten gespeichert, also eben zum Beispiel Cookies, mit denen man sich ja dann auch nicht anmelden und authentifizieren kann. Und anstelle, dass man da den Hintergrund einfach rot macht, kann man auch sagen, gib mir doch einfach das, ja, das Anmelde-Cookie oder das Session-Cookie.
Und da kommen wir dann auch bei Fehler 4 nochmal genau auf das drauf. Also merkt euch das, weil es hängt dann vieles zusammen. Das haben wir auch, oder du hast das vor allem betont in der Vorbereitung, ist ja, vieles hängt irgendwie mit diesem Fehler 1 zusammen. Mhm. Deshalb haben wir ihn auch zu Beginn genommen, weil wir teilweise auch wieder darauf referenzieren möchten. Fehler Nummer 2. Annika, was hast du ausgewählt?
Ja, also für mich ist das auch die Sache mit den Passwörtern. Also da hat man Default Credentials oft drin.
Nee.
Ja.
Standardpasswörter.
Ja, also es überrascht einem immer wieder, wie oft das trotzdem noch der Fall ist. Also eben man…
Admin. Genau, Admin 1, 2, 3, 4.
Ja, aber so Sachen, das versuchen wir immer als erstes. Also weil es ist wirklich noch überraschend, wie oft, dass man das sieht. Und es muss auch gar nicht sein unbedingt eben viele Standard-Applikationen heutzutage, wenn man die einrichtet, die sind so konfiguriert, dass da nicht kein Standard-Passwort mehr konfiguriert ist. Also man muss beim ersten Aufsetzen eigentlich selber das erste Passwort setzen. Aber oft ist es halt dann doch so, wenn man jetzt die Applikation zuerst intern testet, dass man da ja sich nicht ein ewig langes Passwort überlegen will. Das Passwort muss man vielleicht auch teilen mit anderen Entwicklern oder anderen Testern, die die Applikation ausprobieren. Und dann setzt man halt ein einfaches Passwort. Und das sieht man halt recht oft noch, dass das halt dann vergessen geht und dass man immer noch mit dem Admin-Passwort eigentlich recht schnell drin ist.
Du hast ja auch in der Vorbereitung so die Story erwähnt. Man sieht damals, hier hat es ein Login-Feld. Dann bereitest du mal die Tools vor, um das weiter zu testen. Und nebenbei gibt es mal Admin 1, 2, 3. Ich bin drin. Was habe ich jetzt zuletzt schon wieder eingegeben?
Ja,
also
genau.
Eigentlich dürfte das echt nicht sein.
Nein, eigentlich wirklich nicht. Aber es ist leider immer noch oft so. Also man sieht das vor allem bei so Printer-Tools halt, die wir oft auch testen.
Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber Printer, das ist ja dann auch egal. Soll der doch meinem Printer meinen Toner leer drucken oder so? Wir verlinken euch noch einen Blog, den, glaube ich, Marius Hamburgström von uns mal geschrieben hat. Lest den. Und dann reden wir wieder über Printer. Sorry, ich habe dich unterbrochen, Annika.
Ja, kein Problem. Ja, also ich denke, nicht nur Default Credentials, sondern es geht allgemein ein bisschen um das Passwortmanagement oder halt wie die Kennwortrichtlinien eingerichtet sind.
Also, dass gar keine Anforderungen definiert
genau,
sind.
Genau, also oft sieht man auch, dass eben keine History eigentlich angelegt ist, also dass da nicht… Wenn ein Passwort bereits benutzt wurde, dann kann man auch das gleiche wieder benutzen oder halt eben das zweitletzte zum Beispiel. Oder auch, dass einfache Passwörter nicht geblockt werden. Also wir empfehlen da auch immer, dass man eben so eine Whitelist oder halt eine Blocklist zum Beispiel einfügt. Also Whitelist macht ja keinen Sinn, aber eine Blocklist.
Whitelist für Passwörter.
Genau, ja.
Das war ein cooler Versprecher. Genau.
Nein, aber eben eine Blocklist eigentlich, weil… Ich versuche das immer, also so einfache Passwörter auszuprobieren. Also eben, wenn ich mit einem Benutzer an einer Web-Applikation angemeldet bin, dann versuche ich immer mein Passwort auf, ja, Passwort 1, 2, 3 oder so zu ändern. Und oft ist das okay. Also oft wird das nicht, ja, geblockt eigentlich. Und ich denke dann, irgendwo hat man als Entwickler, denke ich auch, muss man die User vor sich selber schützen. Also man muss da wirklich sicherstellen, dass einfache Passwörter nicht benutzt werden können. Und das kann man eben mit einer Blocklist zum Beispiel verhindern. Aber das sieht man auch nicht immer. Also es ist etwas, was sehr viel sehen.
Und da könnte man sagen, ja, solange die Mehrfaktor-Authentifizierung MFA, da die 6 Zahlen oder was auch immer noch zusätzlich benötigt wird, solange dass ich das habe, ist es ja auch gar nicht so schlimm. Doch auch das fehlt ja dann häufig.
Das stimmt, ja. Also viele, sagen wir, modernere Applikationen unterstützen es ja, aber da ist es auch oft der Fall, dass es einfach standardmäßig nicht deaktiviert ist. Ich denke, kommt ein bisschen daher, dass vielleicht die Benutzer der Applikation sich aufregen und dass man da als Entwickler sagt, ja, wir haben es als Option, so stellen wir das zur Verfügung, aber eigentlich deaktivieren wir es einfach mal so out of the box, damit die User sich nicht nerven. Aber ja, das ist dann eben auch etwas problematisch, vor allem wenn man da einfache Passwörter benutzt.
Ja, genau. Und was ja vor allem auch in der Entwicklung sehr, sehr wichtig ist, sind beispielsweise Fehlermeldungen. Also irgendwas läuft nicht und jetzt einfach zu raten, was das Problem ist, ist schwierig, aber ich kriege ja meistens eine Fehlermeldung, wo ich dann sehe, ah, da fehlt eine Verknüpfung oder was auch immer. Mhm. Aber diese Fehlermeldungen werden irgendwann zum Problem und da sind wir bei Fehler Nummer 3.
Genau, also ich habe mir da die Informationspreisgabe aufgeschrieben und da, also Informationen können ja auf sehr viele verschiedene Arten preisgegeben werden. Also was für Angreifer sicher interessant ist, ist eben zum Beispiel Versionsnummern, die ausgegeben werden, ob man das jetzt vielleicht in der Anfrage schon sieht, welche Version das ist oder ob man das eben zum Beispiel durch Fehlermeldungen erkennen kann. Das ist schon sehr kritisch. Also was sicher wichtig ist, ist eben, dass auch auf Entwicklerseite die Fehler abgefangen werden. Also dass man wirklich in der Applikation selber, wenn ein Fehler intern entsteht, durch eben, sagen wir, einen falschen Input oder so oder sonst irgendwelche Fehler, dass man den Fehler und man sagt den Stack Trace, also wo eigentlich genau auflistet, in welcher Zeile im Programm ist der Fehler entstanden und wo welche Funktion ist aufgerufen worden, dass man das nicht direkt weiterleitet, eigentlich an den User. Weil das kann schon sehr viele Informationen über die verwendeten Tools oder eben die Sprache, die Programmiersprache, in der die Applikation geschrieben ist, preisgeben. Für uns ist immer toll, wenn man da mehr Informationen hat, weil es vereinfacht einem einfach die Suche auch nach Schwachstellen oder eben falls es Exploits gibt, die öffentlich sind.
Da ich finde das super, dass du das mal ganz so klar sagst. Also Annika testet solche Applikationen, findet viele Schwachstellen und sie sagt ganz klar, das ist ein Problem, weil wir haben natürlich teilweise schon auch sagen wir Diskussionen oder Fragen zu diesem Thema. So, ja gut, aber wenn du die Version kennst, solange die aktuell ist, ist doch das kein Problem. Und das ist manchmal schon ein wenig schwer zu argumentieren, wo ich sage, ja, das ist nicht ganz falsch. Klar, du hast noch den Zero-Day-Exploit, den sogenannten, wo es darum geht, dass es eine Schwachstelle gibt, die ist schon bekannt, aber es gibt noch kein Update, kein Patch. Und dann ist es natürlich doof, kann man sagen, ja, aber dann bist du ja sowieso betroffen, ob jetzt diese Versionsnummer draußen ist oder nicht. Und dann sage ich, ja, aber die Hacker, wenn wir sie mal so nennen möchten, die suchen dann halt schon auch ganz gezielt nach Systemen, die diese Versionsnummer ausgeben. Und wenn du das eben abfängst, solche Fehler, kommt die vielleicht nicht, fliegst du unter dem Radar, auch wenn dein System angreifbar wäre.
Also das macht man
Würdest du das unterschreiben, Annika?
Ah, ja, absolut.
Puh, Glück gehabt.
Also das macht man ja oft auch so, also dass wenn jetzt tatsächliche Angreifer einen Exploit gefunden haben für etwas, dass man da einfach konsequent eigentlich im ganzen Internet sucht nach Webserver, die genau diese Version brauchen. Und da kann man das eigentlich groß, flächendeckend eigentlich bearbeiten. Das ist ja für die halt viel effizienter, als wenn man jetzt gezielt immer auf einzelne Applikationen eingeht. Und da, wie du gesagt hast, da kann man wirklich, wenn man das einfach weglässt, dann spart man natürlich auch aktualisieren, wenn das nicht aktuell ist, aber sicher, dass man die Informationen auch nicht zusätzlich preisgibt. Bezüglich Fehlermeldungen, ich denke, da kenne ich auch ein gutes Beispiel zum Beispiel. Also es geht da nicht nur um Versionsinformationen oder halt Frameworks zum Beispiel, die dann preisgegeben werden, sondern man kann auch viel über das Verhalten der Applikation durch diese Fehlermeldungen erkennen eigentlich, weil ein Beispiel, das ich oft sehe, ist beim Login zum Beispiel. Man nennt das User Enumeration. Also man kann dann wirklich, wenn man sich jetzt mit einem Namen oder einer E-Mail anmeldet oder zum Beispiel beim Passwort, sieht man das oft, wenn man das Passwort vergessen hat, dann gibt man mal die E-Mail an und dann kommt bei vielen Applikationen ja, dieser Benutzer existiert nicht. Und da weiß ich, okay, dieser Benutzer gibt es nicht und dann versucht man eine andere E-Mail-Adresse und dann, wir haben ihnen eine E-Mail zukommen lassen, bei der sie das Passwort zurücksetzen können. Und da ist es für einen Angreifer recht einfach, sich eine Liste zusammenzubasteln mit Benutzer, die in der Applikation hinterlegt sind. Also da
zum Beispiel Müller, Meier.
Genau. Also da gibt es wirklich, kann man sich viele Daten so auch zusammensuchen eigentlich. Und wenn man dann schlechte Passwörter hat, kommen wir wieder zu Punkt 2, dann ist das recht einfach. Ja.
Der nächste Punkt oder der nächste Fehler, Fehler Nummer 4, der wird vielleicht jetzt auch etwas technisch komplex. Es geht um das Thema Session Handling. Annika, kannst du vielleicht in wenigen Worten Sätzen sind erlaubt, in wenigen Sätzen, worum geht es?
Ja, also es geht ja nicht darum, dass wenn man sich auf einer Applikation befindet, dann will man sich ja nicht bei jedem Klick anmelden müssen neu. Also eben wenn ich jetzt da in einem Shop bin, da wähle ich ein neues Produkt hinzu, zu meinem ja, Warenkorb, wie auch immer, da will ich mich nicht jedes Mal anmelden müssen, damit bestätigt wird, ja, das bin wirklich ich, ich will das in meinen Warenkorb setzen. Und da gibt es eben sogenannte Sessions, also eben das wird dann meistens über Cookies geregelt. Also man hat dann wie eigentlich ein Pass, den man bekommt, also wenn man sich einmal anmeldet,
ein Ticket,
dann, genau, so, dann bekommt man eigentlich ein Ticket und das ist dann für eine gewisse Zeit gültig und das schickt man dann meistens mit bei allen Anfragen und dann muss die Applikation nicht jedes Mal nachfragen, bist du wirklich du, bist du eingeloggt und oft ist es halt so, dass eben weil diese Cookies im Browser gespeichert werden, werden die halt immer mitgeschickt oder oft auch mitgeschickt, das kann ein Problem sein oft, weil man kann das dann ja auch abfangen. Also das sieht man oft, wenn eben diese Cookies zum Beispiel mitgegeben werden, dann kann man ja mit einem zum Beispiel Man-in-the-Middle-Attacke kann man die abfangen und ja, die Cookies sind recht mächtig. Also wenn ich als Angreifer Zugriff auf so ein Cookie habe, dann ja, bin ich angemeldet eigentlich, ohne dass ich irgendein Passwort oder Username eingeben musste.
Und das kann ja nicht nur auf dem Weg, also Man in the Middle, abgefangen werden, sondern es kann unter Umständen ja auch auf meinem System selbst geklaut werden. Mhm. Also sehr wichtig, dass ich das genau, eben alles richtig konfiguriere, dass ich sag mal, mein Browser auch überhaupt, ich sag mal, erkennt oder schnallt oder versteht, ah, das ist jetzt nicht irgendein Cookie, das sagt Sandro mag, keine Ahnung was, schnelle Autos oder sowas, sondern hey, Moment, das ist ein Cookie, das muss ich wirklich gut schützen.
Genau, ja.
Und selbst das geht ja häufig schief.
Genau, also es geht auch ein bisschen darum, wie die Cookies gemacht werden. Also wenn man vielleicht mal reingeschaut hat, wie die Cookies aussehen, dann denkt man ja, das ist einfach an Zahlen Gebilde eigentlich, das nicht aussagt. Aber die sind eigentlich recht einfach zu knacken. Und wenn da Informationen drinstehen, wie zum Beispiel dein Benutzername zum Beispiel oder nur, ja, vielleicht ob du ein Admin bist oder nicht und man das ändern kann, da wird auch oft viel Fehler gemacht.
Und ihr seht, das ist dann schon wieder auch zusätzlich fast schon wieder Input-Validierung. Also auch ja, hier genau, ein kleiner genau. Bezug wieder zum ersten. Und man kann sich ja auch weiter eben ein wenig schützen, dass selbst wenn ich das klauen kann, sagt dein Cookie, du bist eingeloggt in irgendeinen Webshop, kaufst Coca-Cola, keine Ahnung was. Und ich klaue das Cookie, weil ich auch Coca-Cola mag und du sollst es ja bezahlen für mich. Auch da kann ich mich ja als Webapplikation zumindest bis zu einem, es ist nicht ganz einfach, aber bis zu einem gewissen Grad kann ich schon sagen, hä, warum kommt jetzt die Annika plötzlich von Indien aus, genau. Ist egal, also nichts also, gegen Indien.
Aber genau, du sagst es genau, also es ist wirklich wichtig, dass man da wie das Cookie an die IP bindet zum Beispiel. Also das ist eine Variante natürlich. Das heißt ja nicht, dass dann das Cookie nicht von anderen gebraucht werden kann, aber es schränkt sich ja mal etwas die Gefahr ein. Also was man auch machen kann, ist zum Beispiel, dass man es an den Browser bindet oder halt immer sagt, ja, jetzt kommst du mit der gleichen Anfrage von einem ganz anderen Browser, das macht irgendwie nicht so Sinn. Also dass man da nicht einfach nur das Cookie überprüft, sondern dass man da auch etwas mehr Kontext dazu eigentlich überprüft. Auch, dass es abläuft. Also das sieht man manchmal auch, dass es
ja, genau.
einfach nicht abläuft.
Dass ich nicht ein Jahr später genau. immer noch Coca-Cola ja. bestellen kann und du ja, kriegst oder, die Rechnung. Ja,
genau, oder dass halt bei Inaktivität zum Beispiel, dass ein Cookie nach, sagen wir vielleicht 15 Minuten, also ich denke, die Banken machen das ja meistens so, aber das macht auch durchaus Sinn jetzt, wenn man nicht nur eine Bankapplikation eigentlich hat. Also dass eben, wenn man jetzt einen Tag lang das Cookie hat, dass man sich eben, die Benutzer melden sich auch oft nicht ab. Mhm. Und bei einer Abmeldung sollte das Cookie halt dann auch ungültig gemacht werden. Ist eben auch nicht immer so.
Ja. Kommen wir zu Fehler Nummer 5. Und da ist es ja passiert, du kamst mit, ja, Fehler Nummer 5, da will ich über IDOR sprechen. Über IWAS? Ich wusste selbst zumindest im ersten Moment wirklich nicht, was das ist. Annika, was ist IDOR?
Also IDOR?
Oder IDOR? Oder?
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Also auf Englisch auf jeden Fall ist es Insecure Direct Object Reference. Ist ein bisschen, ja, sagt nicht so viel aus auf den ersten Blick. Aber eigentlich geht es darum, dass man einschränkt, wer auf was Zugriff hat. Also sagen wir mal, man hat zum Beispiel ja eine Rechnung bekommen und in der URL sieht man dann ja, die Rechnung hat ID.
Also Rechnung bekommt, die zeigt es mir an.
Genau.
Also ich genau. klicke auf Rechnung in der Webapplikation und ja, Rechnung 2000 Flaschen Coca-Cola.
Genau. So. Und dann ja, in der der Applikation ist dann diese Rechnung mit einer ID vielleicht identifiziert und dann sieht man oft in der URL irgendwie ID gleich und dann irgendeine Zahl.
10.256 zum
genau.
Beispiel, genau.
Und da ist halt oft so, dass wenn man, ja, das ist dann meine Rechnung, die sollte ja nur ich sehen, aber oft ist es so, dass wenn man dann eben die ID anpasst, also wenn man sagt, ja, okay, was ist denn die ID vor mir oder was war ist
10.200,
ja,
was war denn
ja,
das?
Ja, oder die Rechnung, die halt vor mir erstellt wurde, was ist denn das für eine? Und obwohl ich die nicht erstellt habe, dann plötzlich sieht man da die Rechnung einer anderen Person, also das ist oft, also sieht man auch recht viel, denke ich. Und es liegt sicher daran, dass man eben den Zugriff nicht richtig konfiguriert. Also dass man eben überprüft, ob die Person, die auf diese Ressource zugreift, auch wirklich darauf zugreifen kann. Also es geht ja ein bisschen auch wieder um Validierung, kann man sagen. Also dass man dann überprüft, ist der Zugriff erlaubt oder nicht.
Und das kann ja wirklich auch sehr unschöne Folgen haben, weil, sag ich, die Rechnung mit Coca-Cola war vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel von mir, aber sagen wir, das bleiben wir noch bei der Rechnung. Das ist die Rechnung von deiner Krankenkasse.
Mhm, ja.
Und jetzt sehe ich plötzlich die Rechnung von jemand anderem und,
ja,
und die
oder,
Krankheitsgeschichte.
Genau,
kann ich
oder
davon
das,
ableiten? Oh, das
oder das
du
Profil
nicht.
Zum Beispiel, weil auch mit deinem Profil, wenn man jetzt das Profil zum Beispiel anschaut, dann ist da oft eine User-ID hinterlegt. Und wenn man da die User-ID in der URL ändert, dann sieht man unter Umständen vielleicht ja, das Profil einer anderen Person und kann dann Schabernack betreiben, wenn man will.
Ja, genau, genau. So, die Zeit, die rennt uns davon, Annika, leider. Es war sehr, sehr spannend, aber wir sind mit den 5 Fehlern durchgekommen. Ja. Ich möchte gerne noch kurz ein Fazit ziehen.
Schreib dir das auf die Festplatte.
Sicherheit muss bei der Entwicklung einer Webapplikation von Beginn weg im Fokus stehen. Vor allem auch, wenn du deine Webapplikation extern entwickeln lässt. Stichwort hier Security by Design. Und als zweites natürlich, führe unbedingt immer einen Penetration-Test durch auf deine Webapplikation, denn nur so kannst du ziemlich sicher sein, dass zumindest die groben wichtigen Fehler echt gefunden wurden und ausgemerzt werden können. Annika, gilt es da was zu ergänzen?
Ich denke nicht. Also eigentlich bin ich, ja, hätte ich noch viel mehr die Punkte, die ich aufzählen könnte. Aber ich denke, wir haben es ein bisschen geschafft, so auf jeden Fall das, was ich aus meiner Erfahrung am meisten sehe, so aufzuzählen.
Super, das war ein Stichwort, Annika. Wenn du jetzt sagst, ich will mehr hören von Annika, wenn sie noch mehr Material hat, soll das auch in dem Podcast, dann schreib uns das, dann wissen wir das und dann schaffe ich es vielleicht, Annika zu überzeugen, dass wir das wieder mal machen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Vorbereitung, Annika.
Ja, danke.
Es war super, wieder einmal mehr. Und ja, danke auch dir, dass du zugehört hast. Wenn du es nicht gemacht hast, dann abonniere doch sehr gerne den Kanal. Das hilft uns weiter. Wir freuen uns jetzt schon bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.